Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und zum Herrn Jesus Christus. Ich bringe euch die Predigt heute Morgen aus Epheser 6, die Verse 10 bis 12. Ich lese aber, um den Kontext besser zu verstehen, die Verse 10 bis 20. Epheser 6, ab Vers 10. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Und vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit ihr mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wurdest du schon mal von einem Nichtchristen gefragt, warum die Bibel voller Kriege ist? Ja, gerade wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir zahlreiche Kriege. Wir lesen von vielen Kämpfen. Ja, ob das beim Auszug von Ägypten ist, ob das bei der Einnahme des Landes ist, ob das später gegen die Philister oder Babylonier ist. Auch in Psalmen lesen wir häufig, dass David Gott darum bittet, ihn vor seinen Feinden zu bewahren. Ja, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sind Kriege keine Seltenheit. Und auch die Beschreibung dieser Kriege ist nicht immer harmlos. Nein, ganz im Gegenteil. Viele der beschriebenen Kriege, viele der Kampfszenen sind heftig. Ja, die Kriege waren brutal. Denken wir allein an die Aufzählungen, die wir lesen, wie viele Soldaten gefallen sind. Oder die Beschreibung von Städten in Israel während ihrer Belagerung. Aber der brutalste, der heftigste Kampf, den die Bibel beschreibt, das ist kein Kampf gegen irgendeine Nation, über den wir im Alten Testament lesen. All die Kämpfe, all die Kriege im Alten Testament, das sind nur Stellvertreterkriege des einen großen Kampfes. Sie sind nur ein Abbild davon, viel weniger wichtig und weniger heftig. Der brutalste, der heftigste, der größte Kampf, den die Bibel uns beschreibt, das ist ein Kampf, in dem wir mitkämpfen. Es ist ein Kampf, der in unserem Leben stattfindet, bei jedem von uns. Es ist ein Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut geführt wird. Und unser Gegenüber ist auch keine Nation, es sind keine anderen Menschen. Unsere Waffen sind keine Schwerter und auch keine Lanzen, und trotzdem bist du Teil dieses Kampfes. Du kämpfst an vorderster Front gegen den Teufel, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Ja, Epheser 6 sagt uns ganz deutlich, dass unser Leben ein Kampf ist. Und jeder von uns ist ein Teil dieses Kampfes, auch wenn wir das oft vergessen. Und aus diesem Grund lautet das Thema der Predigt heute Morgen, dein Leben als Christ ist ein Kampf. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Zum Ersten, dein Feind ist der Teufel. Zum Zweiten, deine Stärke ist Gott. Und zum Dritten, dein Ziel ist das Ausharren. Dein Leben ist ein Kampf. Das ist die Wahrheit, die du verstehen musst, bevor wir uns den ersten Schritt überhaupt anschauen können. Weil viel zu oft vergessen wir genau diese Realität. Ja, gerade dann, wenn unsere äußeren Umstände nicht so aussehen. In Deutschland leben wir relativ weit weg von physischen Kriegen. Auch in unserem Alltag geht's meistens ziemlich friedlich zu. Ja, in den letzten Jahren wurde das Leben als Christ in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen schwieriger. Manche unserer ethischen Meinungen gelten vielleicht als veraltet, politisch nicht ganz korrekt. Aber trotz allem erfahren wir keine physische Verfolgung. Und trotzdem ist dein Leben als Christ ein Kampf, auch wenn dein Leben auf den ersten Blick ruhig und entspannt wirkt. Auch dann, wenn es in deinem Glaubensleben gut läuft. Auch dann, wenn du keine Probleme hast, am Morgen deine stille Zeit zu machen. Wenn du dich auf den Gottesdienst am Sonntag freust. Wenn du dich freust, wenn Bibelstunde ist oder Gebetsgemeinschaften stattfinden. Gerade dann, wenn alles friedlich, wenn alles gut aussieht, brauchen wir die Augen für diesen Kampf. Weil es eben kein sichtbarer Kampf ist, den wir mit irdischen Waffen führen. Wir brauchen Augen für einen Kampf, der nicht von Fleisch und Blut ist, wie es Vers 12 sagt. Wir brauchen Augen für einen Kampf, den man nicht sehen kann. Und wenn wir diesen Kampf sehen wollen, dann brauchen wir vor allem Augen für den Feind. Und das ist der erste Punkt. Dein Feind ist der Teufel. Wahrscheinlich kennst du die berühmte Varusschlacht. Ja, der römische Feldherr Varus zog kurz nach Christi Geburt in die Nähe von Osnabrück nach Norddeutschland, um dort gegen die Germanen zu kämpfen. Varus zieht dorthin, nimmt 3 Legionen mit und er ist haushoch überlegen. Der Römer ist sicher, er wird gewinnen. Also zieht er mit diesen vielen Truppen in den Teutoburger Wald, ist sich seiner Sache sicher und wird dann überrascht. Ja, er sieht seinen Feind nicht. Er bemerkt nicht, wie sich die Germanen im Teutoburger Wald verstecken, ihn umzingeln und dann an seinem schwächsten Punkt angreifen. Der Varus hat nicht verloren, weil er weniger Männer bei sich hatte. Er hat auch nicht verloren, weil er schlechter ausgerüstet war. Nein, er hat verloren, weil er den Feind aus den Augen verloren hat und weil er dann überrascht wurde. Geht es uns nicht oft genauso? Verlieren wir den Kampf und vor allem den Feind nicht auch oft aus den Augen? Ich glaube, dass uns nichts so sehr herausfordert, als das Sehen dieses Kampfes, als das Sehen dieses Feindes, von dem der Epheserbrief hier spricht. Ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der man nur das glaubt, was man sieht. Beziehungsweise eigentlich glaubt man heutzutage nicht mehr, man weiß. Man verlässt sich auf die nachprüfbaren Ergebnisse, auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Man glaubt nicht mehr an unsichtbare Mächte oder irgendwelche Kräfte. Und diese Logik leuchtet ein, wenn nur die Dinge existieren, die man auch sehen kann. Das Problem ist aber, dass diese materielle Welt nicht alles ist. Ja, wir Christen, wir wissen das eigentlich. Wir bekennen das jede Woche im Gottesdienst. Ich glaube an Gott den Vater, ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist. Ja, wir bekennen es, aber leben wir auch so? Leben wir mit dem Bewusstsein, dass diese materielle Welt nicht alles ist? Haben wir den Widersacher vor Augen? Leben wir im Wissen um seine Existenz? Viel zu oft vergessen wir das und verschließen unsere Augen für die Realität. Wir blicken nur auf diese Welt, nur auf die Dinge, die wir anfassen und sehen können. Und das führt zu diesem großen Problem, dass wir den Kampf, in dem wir kämpfen sollen, nicht sehen. Ja, vielleicht kennst du das. Du bist im Sommer draußen, spielst mit Freunden einen Ballsport, vielleicht Volleyball oder was ähnliches. Die Sonne scheint dir ins Gesicht, du bist ein bisschen geblendet und zusätzlich bist du auch noch abgelenkt, weil du an einen wichtigen Termin denkst, den du morgen hast. Plötzlich ruft jemand deinen Namen. Du drehst dich um und der Ball trifft dich mitten ins Gesicht. Ja, du wusstest eigentlich, dass dieser Ball kommen muss. Dein Mitspieler hat dir ja zugerufen, aber du hast ihn trotzdem nicht gesehen, weil du von der Sonne geblendet warst, weil du abgelenkt warst, in Gedanken versunken. Und genau so ist es so oft mit unserem geistlichen Kampf. So ist es mit dem Feind, den wir nicht sehen. Wir sind blind für ihn und dann werden wir überrascht. Ja, wir wissen eigentlich, dass er da ist. Aber wir werden vom Denken dieser Welt geblendet, sodass wir ihn übersehen. Und dabei ist dieser Kampf, den wir kämpfen, nicht nur real. Nein, er ist auch so gefährlich. Wir verschließen unsere Augen nämlich vor dem Feind, der uns zerstören möchte. Ja, der Teufel hat nicht das Ziel, dich zu ärgern. Er hat auch nicht das Ziel, dich zu nerven. Nein, er hat das Ziel, dich zu zerstören. Er will dich wegziehen von Gott hin zur Sünde. Wir sehen das Ziel, wenn wir in die Bibel blicken. Wenn wir uns anschauen, wie der Teufel immer wieder Angriffe auf Menschen wagt, um sie wegzuziehen von Gott und gegen ihn aufzuhetzen. Das fängt ganz am Anfang im Garten Eden an, als Adam und Eva verführt werden, indem er sie für die Sünde gewinnt, sodass sie sich gegen Gott stellen. Es geht aber direkt danach weiter, indem Gott verheißt, dass er Feindschaft setzen will zwischen der Schlange und der Frau. Und wir sehen auch im Alten Testament immer wieder diese Kämpfe, diese Feindschaft. Hiob zum Beispiel. Der Teufel versucht, ihn von Gott wegzuziehen, abzulenken. Er unternimmt zahlreiche Versuche, ihn zu verleiten. Im Neuen Testament sehen wir es dann bei Jesus. Wir haben es gerade gelesen. Er wird ganz direkt vom Teufel versucht. Aber was genau ist eigentlich das Ziel des Teufels? Er will, dass Jesus ihn anbetet, ihm dient. Er sagt, wenn du nur von mir anbetest, soll dir alles gehören. Und hier wird die Gefährlichkeit des Teufels so deutlich. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Teufel ist gefährlich, der Teufel ist mächtig. Er sucht sich wie ein Löwe ein Opfer aus und verschlingt es dann. Und diese bildliche Sprache, die die Bibel verwendet, die klingt vielleicht abstrakt, aber sie ist so viel näher an der Realität, als wir es oft vermuten. Denn der Apostel spricht hier von Herrschaften, von Gewalten, von Weltbeherrschern der Finsternis, von geistlichen Mächten. Das ist real. Das ist reale, gefährliche Macht. Sein Ziel ist es, dich zu verschlingen, dich für sich zu gewinnen, dich von Gott wegzuziehen. Siehst du, wie massiv diese Angriffe sind? Siehst du, um was es dem Teufel hier geht? Der Teufel will dir nicht nur Schaden zufügen, sondern will dich zerstören, völlig und komplett. Und um diese Angriffe abzuwenden, müssen wir den Feind kennen. Wir müssen lernen, wie er denkt, wie er gegen uns arbeitet, welche Methoden er anwendet. Ja, die Bibel gibt uns dazu einige Dinge auf den Weg. Wir müssen verstehen, dass der Teufel eben keine Macht von dieser Welt ist, sondern übernatürlich. Und hier sind wir oft abgeschreckt, weil wir keine konkrete Vorstellung davon haben, weil wir vielleicht an abstrakte Mächte denken und Schwierigkeiten haben, das für voll zu nehmen. Aber wir brauchen diese ungenierte Übernatürlichkeit. Wir müssen anerkennen, dass es diese Übernatürlichkeit gibt, von der die Bibel spricht. Gerade dann, wenn wir keine konkrete Vorstellung davon haben. Wir müssen damit rechnen, dass wir die Auswirkungen dieser Übernatürlichkeit spüren. Ja, was uns vielleicht bei den Mächten der Finsternis schwerer fällt, das gelingt uns mit Gottes übernatürlichem Wirken besser. Ja, wir rechnen mit dem Wirken durch sein Wort und durch die Sakramente. Wir glauben, dass diese Dinge, die Gnadenmittel sind, dafür da, dass der Geist Gottes zu uns kommt. Wir glauben, dass Taufe und Abendmahl keine reinen Zeichen sind, sondern dass sie Gott nutzt, um unseren Glauben zu stärken, in uns Glauben zu wirken. Aber genauso wie Gott eben durch seine Mittel aktiv ist, ist auch der Teufel aktiv. Auch er wirkt in dieser Welt nicht mehr, als Gott es zulässt, weil er nicht mächtiger ist als Gott, aber er wirkt. Und ebenso, wie der Teufel mit Jesus damals gehandelt hat, so nutzt er auch gegen uns diese listigen Kunstgriffe, indem er uns versucht, mit neuen Taktiken zu verführen, indem er uns die Sünde schmackhaft macht, indem er versucht, uns vom Kontakt mit Gott abzuhalten. Er ist listig, indem er die Folgen der Sünden verschweigt, indem er uns die vermeintlichen Vorteile der Sünde vor Augen malt. Ja, du kennst das wahrscheinlich aus deinem eigenen Leben. Immer wieder denkst du, die Sünde sieht so schön, so verlockend aus. Sie verspricht Freude, sie verspricht Zufriedenheit. Und oft hat man während dem Sündigen ja auch noch ein gutes Gefühl. Aber du merkst nach dem Sündigen diesen ekligen Nachgeschmack. Du siehst die Folgen der Sünden und merkst, dass die Sünde alles zerstört hat. Du siehst diesen Scherbenhaufen vor dir liegen und dir wird klar, dass die Sünde es war, die das eigentlich Schöne kaputt gemacht hat. Ja, der Teufel schafft es meistens ziemlich gut, den Charakter der Sünde schön zu reden. In Wirklichkeit ist dieser Charakter aber nicht schön. In Wirklichkeit lenkt uns der Teufel dadurch vor den Gefahren und Folgen der Sünde ab. Und er zeigt uns die Schönheit der Sünde, die vermeintliche Schönheit der Sünde, indem er die Gerechtigkeit hässlich aussehen lässt. Ja, die Sünde wird entweder unwiderstehlich schön oder die Gerechtigkeit wird zum hässlichsten gemacht. Ja, ist es nicht total schädlich, wenn du in deinem Beruf immer wieder die Wahrheit sagst? Ja, so kriegst du die Gehaltserhöhung doch nie. Und ein paar Euro wären für die Familienkasse doch gar nicht so schlecht. Der Teufel agiert wie so ein hinterlistiger General im Krieg. Er lockt den Feind in die Falle, indem er vor der eigentlichen Gefahr ablenkt und schlägt dann mit voller Härte zu. Der Teufel lockt uns mit seinen listigen Sünden, um uns in die Tiefe der Sünde zu ziehen. Und wir sind wie die Maus, die hinterm Käse her ist und es erst merkt, wenn die Falle schon zugeschnappt ist. Wenn du all das jetzt gehört hast, dann denkst du dir vielleicht, ja, dieser Kampf, der ist wirklich gefährlich und er ist auch wirklich real. Wenn du ehrlich bist, dann merkst du auch, dass du viel zu schwach bist, um diesen Kampf kämpfen zu können. Ja, dieser Kampf, den wir führen, das habe ich schon gesagt, der richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen was Mächtigeres. Gegen Fleisch und Blut könnten wir vielleicht noch bestehen, wenn wir die besseren Waffen haben, wenn wir besser trainiert sind, wenn wir die bessere Strategie haben oder in Überzahl sind. Aber hier bei dem Kampf, da schauen wir auf diesen Feind und wir merken, nie und nimmer habe ich eine Chance, da zu bestehen. Ich bin viel zu schwach und der Feind ist haushoch überlegen. Und das stimmt. Du bist zu schwach. Der Teufel ist stärker als du. Und weil du so schwach bist und weil der Teufel so stark ist, hast du die Hilfe vom Stärksten umso nötiger. Das ist der zweite Punkt. Deine Stärke ist Gott. Gottes Stärke im Vergleich zum Teufel wird in der Bibel an zwei Stellen ganz besonders deutlich. Während Jesu irdischem Leben und bei Tod und Auferstehung von Jesus. Ja, Jesus wurde während seines irdischen Lebens häufig versucht und getestet. Ja, wir haben gerade die Erzählung aus Lukas 4 erwähnt, aber das ist nicht die einzige Situation gewesen. Immer wieder versucht der Teufel, Jesus zu Fall zu bringen. Manchmal durch direkte Versuchungen, manchmal durch Menschen in seinem Umfeld, manchmal aber auch durch Situationen, die Jesus durchmachen muss. Es ist kein Zufall, dass wir in den Evangelien von zahlreichen Dämonen lesen, denen Jesus begegnet. Der Teufel hat alles daran gesetzt, dass Jesus zu Fall gebracht wird, dass er sündigt, dass er seine Mission aufgibt. Der Teufel hat alle Kräfte gebündelt, Jesus von allen Seiten attackiert. Jesus hatte tagtäglich mit den Angriffen des Teufels zu tun. Aber Jesus blieb im Gegensatz zu uns immer standhaft. Er wehrte die Versuchungen des Teufels immer ab. Anders als der Teufel es wollte, war Jesus stärker. Er war stärker als unser Feind. Denn Jesus ging ans Kreuz. Ja, dieser Weg, das können wir nur erahnen. Er war das Schwerste, was ein Mensch jemals gemacht hat. Garten Gethsemane hat Jesus Blut geschwitzt. Er hatte Angst, weil er ganz genau wusste, was kommen wird. Er konnte diesen Weg nur gehen, weil er Gott ist, weil er stärker ist als der Teufel, weil er nach seinem Tod nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist. Ja, er hat den Tod, er hat die Macht der Sünde, er hat den Teufel damit zerstört. Er ging den Weg, um den Teufel zu besiegen und hat so die Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15 wahrgemacht. Er hat den Kopf der Schlange zertreten. Es war ein für alle Mal klar, dass der Teufel im Kampf gegen Gott keine Chance hat. Und aus diesem Grund ist deine Stärke in deinem Kampf Gott. Weil Jesus die Versuchungen abgewiesen hat, weil er ans Kreuz ging, um dort den Teufel zu besiegen, kann er dir zur Stärke werden. Ja, wenn Jesus nicht als sündloses Opfer am Kreuz gestorben wäre, dann wäre der Kampf aussichtslos. Weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist er bereits entschieden. Jesus selbst ist es, der uns ein Vorbild wurde, wie wir den Kampf kämpfen sollen, weil er in all seinen Versuchungen standhaft blieb. Ganze dreimal hat er die Worte "Es steht geschrieben" benutzt, um dem Teufel Einhalt zu gebieten. Das Wort Gottes war sein Schwert, um gegen den Teufel zu kämpfen und in der Kraft Gottes zurückzudrängen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Bibeln kennen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Bibeln verinnerlicht haben. Denn wie kein zweites Werkzeug dient sie uns als Waffe gegen die Versuchung, mit der wir zu kämpfen haben. Wenn wir die Bibel kennen, dann erkennen wir die Gefahren, dann kennen wir die Fallen der Welt, noch bevor wir hineintreten. Dann kennen wir die Wahrheit, die alle Unwahrheit entlarvt. Ja, durch die Bibel wird Gottes Kraft auch dir zuteil. Deshalb ist gegen all diese Herrschaften und Gewalten, gegen diese Weltbeherrscher der Finsternis, gegen diese geistlichen Mächte, von denen der Epheserbrief hier spricht, die Bibel dein zentrales Werkzeug. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Kinder im Glauben erziehen und ihnen die Bibel lehren, weil sie als Kinder des Bundes nicht zum Teufel gehören, sondern Teil der Armee sind, die gegen den Teufel kämpft. Und unsere Aufgabe ist es, die Kinder für diesen Kampf auszurüsten, indem wir den Kindern die Wahrheit der Bibel lehren, sie im Glauben erziehen. In ihm, in Gott, finden wir all die Ressourcen, die wir brauchen, weil er uns für den Kampf ausrüstet. Die beiden anderen wichtigen Ressourcen, die wir haben, die Gott uns gegeben hat für diesen Kampf, sind die beiden Gnadenmittel. Ja, durch die Taufe wird uns die Gnade Gottes zuteil. Unser Glaube wird befestigt, auch dann, wenn wir zurückblicken auf unsere Taufe. Uns wird darin gezeigt, zu welchem Team wir gehören, wer unser Gegner ist. Die Taufe ruft uns auf, unserem alten Ich abzusterben, der Sünde abzusterben, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Die Taufe ruft uns auf und erinnert uns an den Kampf gegen die Sünde. Aber auch das Abendmahl vermittelt diese Gnade, indem wir durch den Leib und durch das Blut Christi genährt werden. Dadurch wird unser Glauben gestärkt, nicht durch irgendein mystisches Erlebnis, sondern durch den Geist Gottes, der durch das Gnadenmittel zu uns kommt und uns ausrüstet. Ja, ohne die Kraft Gottes gelingt der Kampf nicht. Dieser Kampf ist ein Stellvertreterkrieg, in dem wir mitkämpfen. Es ist Gott gegen den Teufel und du bist sein Stellvertreter und deshalb brauchst du die Kraft, die von Gott kommt. Wenn du ohne die Kraft kämpfst, dann war's das. Du musst dich voll und ganz auf seine Stärke verlassen und die Mittel benutzen, die er dir gegeben hat. Ohne ihn überstehst du den Kampf nicht. Du gehst unter. Du erreichst das Ziel nicht, das Gott vor dich gestellt hat. Er hat dir nämlich das ausdrückliche Ziel gegeben, den Kampf zu kämpfen und in diesem Kampf auszuharren. Das ist das Dritte. Dein Ziel ist das Ausharren. Na, vielleicht hast du gerade in Punkt 2 gedacht, dass das ja alles ziemlich gut klingt. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, damit ist der Kampf besiegt. Er ist meine Kraft, er ist meine Stärke, auf ihn verlasse ich mich einfach. Und warum muss ich eigentlich überhaupt noch kämpfen, wenn Jesus doch schon alles gemacht hat, wenn Jesus doch schon gewonnen hat? Warum ist mein Leben ein ständiges Hadern mit Versuchung und Sünde? Der 6. Juni 1944 ging in die Geschichte ein, weil er die Entscheidung über den Zweiten Weltkrieg gebracht hat. Das ist der D-Day, der Tag der Entscheidung. Und an dem Tag war klar, die Nazis haben den Krieg verloren. Sie haben keine Chance mehr zu gewinnen. Aber der 6. Juni 1944, das ist nicht das Ende des Krieges. Nein, der Krieg endete erst ein knappes Jahr später. Die Alliierten mussten noch durchhalten. Sie mussten ausharren. Sie mussten weiterkämpfen. Sie wussten bereits, der Krieg ist entschieden. Wir haben gewonnen. Aber sie wussten auch, wir haben noch nicht jeden Kampf gekämpft. Genauso ist es mit unserem geistlichen Kampf. Ja, der Krieg ist gewonnen. Ja, der Sieg wurde vor 2000 Jahren erlangt. Aber nein, noch nicht jeder Kampf wurde gekämpft. Und genauso wie es den Alliierten vor 80 Jahren eine unglaubliche Motivation gegeben haben muss, dass der Krieg schon gewonnen ist, genauso sollte uns der Sieg Jesu am Kreuz motivieren, jeden einzelnen Kampf, jeden einzelnen Tag zu kämpfen. Ja, dieser Kampf ist hart. Und diese Kämpfe werden auch nicht einfacher. Und nein, wir werden es nicht schaffen, jeden Kampf zu gewinnen. Wir können nicht sündlos leben. Aber wir müssen den Kampf annehmen. Wir müssen ihn kämpfen. Wir dürfen nicht einfach davonlaufen oder aufgeben. Wir haben ein klares Ziel, Vers 11, damit ihr standhalten könnt gegenüber den Kunstgriffen des Teufels. Wir tragen die Verantwortung, die uns von Gott gegeben wurde, diesen Kampf anzunehmen. Diesen Kampf nicht zu verharmlosen. Und das ist so wichtig, weil wir ständig dazu tendieren, einzuknicken, aufzugeben. Ja, wir sind wie ein müder Sportler, der bei dem Ausdauerlauf schon lange gelaufen ist, der müde wird und dem der Trainer dann zuruft, halte durch, noch eine Runde, gleich hast du es geschafft. Nur, dass es bei uns nicht so ist, dass Gott der Trainer an der Seitenlinie ist, sondern dass er es ist, der uns durchhält. Er ist unsere Stärke, der uns trägt. Er ist es, der dafür sorgt, dass wir diese letzte Runde gut überstehen und dass wir das Ziel unbeschadet erreichen. Deshalb ist seine Kraft so zentral. Es ist ein Ausharren, zu dem wir berufen sind, das sich voll und ganz auf Gott stützt. Ein Kämpfen, das die ganze Kraft aus der Kraft Gottes schöpft. Ein Leben, das nicht auf deiner eigenen Stärke aufgebaut ist. Das, mein Lieben, bedeutet es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Das bedeutet es, stark zu sein im Herrn. Das Evangelium ist nicht nur die Kraft Gottes, die uns rettet, sondern das Evangelium ist auch die Kraft Gottes, die dir für dein Leben als Christ gegeben ist. In der Kraft des Evangeliums können wir dieses Ausharren erreichen. Wir machen das, indem wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Das sagt Vers 11. Aber was genau bedeutet das? Ja, stell dir jemanden vor, der in Versuchung ist. Vielleicht jemand, der gerade auf der Arbeit sitzt, der seine Zeit vergeudet und herausgefordert ist, mit der Arbeit anzufangen, der sich nicht überwinden kann. Vielleicht ist es eine Mutter, die versucht es, ihr Kind in einem Wutanfall anzuschreien, weil das Kind nicht gehorcht. Oder jemand, der vor seinem Computer sitzt und kurz darauf ist, auf die falsche Webseite zu gehen. All das sind Situationen, die wir so oder so ähnlich kennen. All das sind Lebenssituationen von uns, in denen wir gegen die Sünde kämpfen müssen. Aber wie genau machen wir das? Auch hier ist Jesus wieder ein gutes Beispiel. Wir sehen an Jesus, dass der erste Schritt, mit diesen Versuchungen umzugehen, es ist, dass wir nicht überrascht sind, wenn diese Versuchungen passieren. Jesus weiß auf jede dieser Versuchungen eine Antwort. Ja, er kennt die Versuchungen. Er lässt sich nicht täuschen und kann deshalb angemessen reagieren. Er ist bereit, den Kampf zu kämpfen. Für dich bedeutet das ganz konkret, kenn deine Lieblingssünden. Ja, du musst wissen, in welchen Bereichen du Probleme hast, damit du in diesen Bereichen nicht überrascht wirst. Oft verdrängen wir diese Lieblingssünden. Zum einen, weil sie uns beim Tun ein gutes Gefühl geben und zum anderen, weil es schmerzhaft ist, zuzugeben, wo unsere größten Probleme liegen. Es ist aber so wichtig, dass wir diese Sünden kennen. Denn wenn man weiß, wo man kämpfen muss, wo man bereit sein muss, um zu kämpfen, dann rechnet man mit dem Feind, wenn er am Horizont auftaucht. Zum Zweiten, das sehen wir auch bei Jesus, müssen wir den Kampf annehmen. Jesus setzt diesen Angriffen etwas entgegen. Er benutzt die Waffen, die Mittel, die ihm gegeben sind. Er weist den Teufel in die Schranken, indem er sagt, es steht geschrieben. Nun stehen wir in unseren Kämpfen nicht in diesem direkten Gespräch mit dem Teufel, wie es bei Jesus der Fall war. Ja, die Angriffe auf uns kommen viel unscheinbarer. Aber auch wir haben eben diese Waffen, die uns Gott gegeben hat. Wir müssen diesen Kampf kämpfen, weil wir nicht vor allen Situationen davonlaufen können. In diesem Beispiel mit der Mutter und der Arbeit, da können wir nicht einfach davonlaufen. Wo es geht, sollen wir das natürlich tun, aber wenn diese Situation dann aufkommt, wenn wir sie nicht meiden können, dann müssen wir sie kämpfen. Wir brauchen einen Schlachtplan. Wir müssen uns im Vorhinein überlegen, wie wir reagieren, wenn solche Situationen aufkommen. Weil dann fällt es uns viel einfacher, die Versuchungen abzuwehren. Wenn wir den Feind einschätzen können und wissen, von welcher Seite er attackieren wird, dann sind wir nicht so überrascht, wie Varus es war, als ihm die Gemahlen in den Rücken gefallen sind. Ganz konkret bedeutet das, dass du dich fragst, was mache ich das nächste Mal, wenn meine Kinder mich wieder auf die Palme bringen? Wie reagiere ich, wenn mich die Faulheit überkommt, wenn ich meine Zeit lieber verschwenden will, statt zu arbeiten? Wie widerstehe ich der Versuchung, auf die falsche Webseite zu gehen? Ja, welche Methoden gibt es, damit ich die Versuchung überstehen kann, damit ich nicht in sie verfalle? Vielleicht ist es ein kurzes Gebet, das ich vorher formuliere. Ja, Herr, gib mir die Kraft, der Versuchung zu entkommen. Herr, schenke mir bitte Ruhe mit den Kindern. Herr, schenke mir Fleiß für meine Arbeit. Vielleicht lernst du auch einen Bibelvers auswendig, den du in diesen Situationen kurz aufsagen kannst. Ja, in der Kraft des Evangeliums, das ist die ermutigende Nachricht, können wir diesen Kampf kämpfen und wir können diese Kämpfe auch siegreich beenden. Aber das geht nur, wenn wir uns einzig und allein auf die Kraft Gottes stützen. Wenn wir uns auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu stützen. In dieser Kraft können wir den Kampf zum Ende laufen, wo diese große Belohnung auf uns wartet. Denn das Ziel dieses Laufes, das Ziel dieses Kampfes ist die völlige Erlösung von der Sünde. Die völlige Erlösung von der Macht des Teufels, das Ende aller Angriffe. So wie die Alliierten eben das Ziel hatten, nicht nur den Krieg zu gewinnen, sondern ihn auch zu beenden, haben auch wir ein Ziel. Die ungestörte Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir harren nicht um des Ausharrens willen. Wir harren, damit wir endlich frei werden von der Macht des Teufels, die uns tagtäglich bedroht. Damit der Kampf endlich aufhört, den wir jeden Tag kämpfen. Wenn der Sieg vom Kreuz endgültig zur vollen Geltung kommt, wenn der Teufel nicht nur besiegt, sondern auch völlig unschädlich gemacht wurde, wenn wir nicht nur völlig gerecht, sondern auch völlig geheiligt und sündlos vor unserem Vater im Himmel stehen, ja, dann ist der Krieg gewonnen. Dann ist der Lauf vollendet. Dann hat unser Ausharren ein Ende, weil wir dann am Ziel angekommen sind. Bis wir aber bei diesem Ziel sind, gilt es für uns, Tag für Tag die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, den Kampf gegen die Sünde anzunehmen. Es gilt für uns, dass wir uns nicht vor dem Kampf drücken, dass wir den Kampf nicht ignorieren, sondern dass wir den Kampf in der Kraft Gottes kämpfen. Amen.